NDR Kultur à la carte.
Dazu begrüßt sie Christiane Irrgang. Das internationale Mendelssohn-Festival in Hamburg steht wieder vor der Tür und das wollen wir zum Anlass für einen Streifzug durch die musikalischen Salons nehmen. Mein Gast ist der Cellist Niklas Schmidt, Gründer und künstlerischer Leiter des Festivals. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
Soziale Netzwerke sind ja keine Erfindung der Gegenwart. Auch in früheren Jahrhunderten fanden sich immer schon Gleichgesinnte zusammen. Sie gründeten Clubs, man denke an die sehr exklusiven Londoner Herrenclubs oder auch Damenkränzchen, und sie knüpften ihre eigenen Netzwerke. Heute trifft man sich bei Facebook, Instagram und TikTok. Damals traf man sich eben im Salon. Das heißt in einem großen Zimmer oder in einem Saal, häufig mit einer gebildeten, charmanten Gastgeberin, der es gelang, ganz unterschiedliche Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, bei Tee oder Punsch, Musik und Lesungen. Aber musikalische Salons und Salonmusik, das müssen nicht, können aber zwei ganz unterschiedliche Welten sein. Und warum, das merken Sie schon, wenn Sie diesen kleinen Musikausschnitt hören. Das Gebet einer Jungfrau wurde das populärste von ungefähr 35 Salonstücken der polnischen Komponistin Tekla Baraszewska-Baranowska, entstanden 1856. Was sehen Sie, wenn Sie diese Musik hören, Herr Schmidt? Welche Bilder entstehen vor Ihrem inneren Auge?
Ja, ich stelle mir schöne Paläste oder wunderschöne Häuser von herrschaftlichen Menschen vor, die, in denen man eingeladen hat, um solche Salonstücke hören zu können oder auch alle möglichen Werke gemischter Art zu hören.
Und so ein bisschen diese Nazarener-Gemälde, ne? Von langen, fließenden Gewändern, wallenden Haaren, bleichen Damen mit langen Fingern, die elegant am Flügel sitzen.
Genau, und man trotzdem dazu wahrscheinlich redet und trinkt.
Ja, mit Salonmusik meinen wir ja tatsächlich so leicht zugängliche, oft virtuose oder auch ein bisschen sentimentale Musik, die sich im 19. Jahrhundert in den bürgerlichen Salons entwickelt hat. Also keine formellen Konzerte, sondern bürgerliche Gesellschaften als Fortführung der adeligen Kammermusik des 17. und 18. Jahrhunderts. Man sang und spielte Bearbeitungen von Opern und Operetten, man spielte modische Gesellschaftstänze und vor allem Charakterstücke, die Geschichten erzählen oder eine Atmosphäre schaffen sollten mit entsprechenden Titeln. Auch Gounods berühmtes Ave Maria zu Bachs C-Dur-Präludium gehört dazu. Das behalten wir bitte mal im Hinterkopf, denn das wird uns nachher nochmal beschäftigen. Ja. Wir wollen jetzt mal einen bürgerlichen Salon des 19. Jahrhunderts besuchen, in dem tatsächlich auf höchstem Niveau musiziert wurde, in der Leipziger Straße in Berlin.
Gut, in den Mendelssohnschen Sonntagskonzerten wurden natürlich unterschiedlichste Werke aufgeführt, kammermusikalisch, auch kleine Orchester, Gesang, alles Mögliche, was gerade neu komponiert war und auch von Freunden, befreundeten Komponisten. Und das war eigentlich der klassische Salon, aber viel ernster gemeint, als dass man dort Tee trinkt und Kaffee trinkt und so weiter.
Ja, und das Großartige war ja, dass der junge Felix sich da ausprobieren konnte als Komponist in einem geschützten Rahmen. Ja. Sein Vater hat ihm ein kleines Orchesterchen zusammengestellt und dann stand er da und dirigierte.
Genau, ja.
Wir haben ein Werk von Mendelssohn jetzt zur Eröffnung und das steht auch im Zusammenhang mit Ihrem Festival.
Ja, das Scherzo aus dem A-Dur-Quintett von Mendelssohn. Während des Festivals spielen wir das zusammen als Fine Arts Quartett, also mein Streichquartett, zusammen mit Razvan Popovici. Übrigens auch ein Bratscher aus Deutschland eigentlich, der in Rumänien lebt, der eigentlich auch lauter Salons produziert, weil er leitet ein Festival, das nennt sich Sonoro Festival, das findet in allen möglichen Gebäuden in Bukarest, in Cluj, in Sibiu, überall statt und hat in allen möglichen Ländern der Welt dieses Sonoro Festival schon hingeführt. Und das ist genau diese Idee. Also diese Idee hat er nicht gehabt, aber das ist einfach zeitgemäß, dass man heute solche Art von Konzerten versucht, auch in Schlösser, in Häuser, bei Privatleuten unterzubringen und nicht nur in ganz großen Konzertsälen. Überhaupt finde ich, hat sich das Konzertleben auch komplett verlagert. Also wenn ich früher denke an meine Trio-Fontenet-Zeiten, es gab eine Saison von Oktober bis Mai. Und dann fing es irgendwann an, dass der ganze Sommer voll gekleistert wurde mit Konzertserien und Festivals in Südfrankreich, in Spanien, in Italien und überall. Es hat sich einfach alles verlagert und dann eben auch etwas kleiner, also nicht eine klassische Konzertreihe in dem Sinne, sondern viele Leute, viele Musiker, wie auch bei meinem Festival, kommen zusammen und probieren was aus 2 Wochen. Ich meine, die wissen, was sie spielen, aber es entsteht was ganz anderes dadurch, dass man für längere Zeit zusammenkommt, als dass man ein Streichquartett einlädt für einen Abend und dann gibt es ein Programm.
Ja, und dann sind die Scheunen- und Kuhställe zu neuen Ehren gekommen.
Ganz genau. Aber das ist eben für diese Felix Mendelssohn, das ist ein Teil des Festivals, dass eben auch Quintette mit Klavier, mit Cello, mit alles Mögliche entstehen kann, weil die ja alle da sind.
Und das schauen und hören wir uns dann in der nächsten Stunde auch noch weiter an. Aber jetzt erstmal das Streichquintett A-Dur.
Thank you.
Das Bartholdy-Quintett spielte den dritten Satz aus dem Streichquintett Nummer 1 A-Dur von Felix Mendelssohn Bartholdy. Herr Schmidt, wir haben uns eben während der Musik darüber unterhalten, dass Mendelssohn ja immer noch unterschätzt wird, häufig als ganz netter Komponist gilt, und er hat dieses schöne Violinkonzert geschrieben und diese hübschen Lieder ohne Worte. Aber Sie sagen, er ist viel bedeutender.
Ja, also vielleicht wird er heute nicht mehr so unterschätzt, wie das mal war. Aber dennoch hat die Musik Mendelssohn, es hat unheimlich viel damit zu tun, welches Tempo man zum Beispiel für so ein Scherzo wählt. In dem Moment, wo das schnell, sehr schnell wird, das Tempo war ja okay, aber in dem Moment, wo es sehr, sehr schnell wird, verliert es den ganzen Inhalt. Den kann man nicht mehr nachvollziehen, als Spieler vielleicht noch, aber als Hörer nicht. Weil da steckt ja viel mehr drin, als einfach nur schnelle 16. Noten. Da gibt es kleine Choräle, da gibt es kleine Inventionen, wenn man so will, wenn man das mal etwas reduziert und langsamer spielt. Und wenn man das weiß und dann ein Tempo wählt, dass man das verständlich machen kann, dann gewinnt das unglaublich an Gewicht.
Was hat Sie bewogen, zum Mendelssohn-Experten zu werden?
Ich weiß nicht. Ich habe natürlich im Klaviertrio gespielt, im Fontenet-Trio, so 20 Jahre lang. Und das war von 1979 bis 97 ungefähr. Und die Mendelssohn-Trio spielten natürlich eine große Rolle. Berühmte D-Moll-Trio, berühmte C-Moll-Trio, in dem übrigens am Ende der ganz große Bach-Choral vorkommt. In den Scherzi, natürlich, wir haben das damals auch immer wieder langsam geübt, und dann hört man wirklich interessante Sachen, die man nicht hören kann sonst. Und das, sagen wir mal so, vielleicht kann man sie hören, aber es muss ja jemand wahrnehmen, der das nicht gerade selber spielt. Und das ist die Schwierigkeit.
Ja, aber dennoch. Was hat Sie dazu gebracht, ein ganzes Festival Mendelssohn zu widmen? Es gibt ja eben nur diese zwei Klaviertrios, und damit ist das Repertoire ja schon mal ziemlich schnell erschöpft.
Gut, das mache ich ja schon seit jetzt relativ vielen Jahren. Und davor habe ich natürlich viele andere Sachen gemacht. Wie Sie vielleicht wissen, die Schubertiade zweimal in Hamburg und ein Brahmsiade und ich weiß nicht was alles, viele so Festivals. Und dann habe ich mich auf Mendelssohn spezialisiert. Mendelssohn, also viele wissen es nicht, dass er ja in Hamburg geboren ist. Gut, aber er ist nach 1,5 Jahren weggezogen. Und deswegen ist er vielleicht auch kein Hamburger, deswegen ist er Leipziger oder Berliner oder wo auch immer er dann gewohnt hat. Aber ich fand schon, dass das wichtig ist. Dann unterrichtete ich ja bis jetzt an der Musikhochschule in Hamburg. Wir haben einen Mendelssohn-Saal, wir haben einen Fanny-Hensel-Saal. Also irgendwie spukt das ja überall rum. Und naja, eine leichte familiäre Verbindung gibt es auch zu dem Herrn.
Erzählen Sie.
Oh, ich weiß nicht, aber es gibt einen Verwandtschaftsgrad, vor allen Dingen zu Moses Mendelssohn gibt es einen großen Verwandtschaftsgrad. Also der Ur-Ur-Ur-Groß-Opa. Aber dann geht es in verschiedene Richtungen, die Familie. Und viele Frauen meiner jüdischen Familie, meines Vaters, haben die Mendelssohns geheiratet. Und da gibt es viele, viele Verbindungen. Ja.
Und wer in Hamburg ein bisschen tiefer in die Geschichte der Mendelssohns einsteigen will, der kann natürlich auch das Mendelssohn-Museum im Komponistenquartier mal besuchen. Ja. Natürlich kann und soll es bei so einem Festival nicht 10 Tage lang nur um Mendelssohns Musik geben. Ihre Konzerte haben ganz schöne, suggestive Titel. In schönere Welten, verborgene Schätze, Tanz der Seelen oder Flügel der Fantasie.
Ja, also natürlich ein Mendelssohn-Fest. Das gibt die Musik von Mendelssohn nicht her, dass man 10 Konzerte nur mit Mendelssohn-Programmen machen kann. So schön sie ist, das geht nicht. Das geht mit ganz wenigen Komponisten. Meiner Meinung nach der einzige, mit dem man das machen kann, ist Beethoven. Weil er 3 verschiedene Lebensphasen hat, die so unterschiedlich sind, dass man die gut kombinieren kann. Bei Mendelssohn ist es nicht so. Und Mendelssohn hat aber unendlich viele Freunde und Bekannte gehabt und Komponisten aus dieser Zeit, die er beeinflusst hat und die ihn beeinflusst haben. Und dazu gehören in diesem Jahr vor allen Dingen Chopin, Liszt und überhaupt alles, was darum rum passiert, habe ich natürlich mitgewählt. Aber auch im Zusammenhang mit den Musikern, die auftreten, die mir gesagt haben, dass sie da eine tolle Idee haben und dass sie das gerne spielen würden. Und dann bastel ich das so langsam zu einem meiner Meinung nach sehr sinnvollen Programm zusammen.
Das Eröffnungskonzert am 10. September ist mit Salonkonzert überschrieben. Und das ist ja auch der Grund, warum wir uns heute das Thema Salons vorgenommen haben. Wenn wir an die berühmten Klaviervirtuosen des 19. Jahrhunderts denken, dann kommen wir natürlich an Chopin, den Sie gerade erwähnt haben, nicht vorbei. Wie war das Verhältnis zwischen ihm und Mendelssohn?
Also es war jetzt nicht das größte freundschaftliche Verhältnis. Die haben sich getroffen, die haben sich begegnet. Also es gibt ein schönes Beispiel, wenn ich das erzählen darf, mit dem Pariser Salon im Pleyel, nicht Salle Pleyel, sondern in den Salon de Pleyel. Ich weiß nicht, wo das stattgefunden hat. Ich glaube, das waren mehr die Privathäuser der Familie Pleyel. Und dort hat Chopin in seiner Originalfassung, und darum geht es auch im Festival, mit dem Streichquintett das erste Klavierkonzert aufgeführt. Und im Publikum saß Franz Liszt, im Publikum saß Felix Mendelssohn und im Publikum saß Herr Wieck mit seiner Tochter Clara. Und das war so ein typisches Konzert und das sowas finde ich so schön, wo man alles Mögliche aufführte. Zum Beispiel führte man von Herrn Kalkbrenner eine Grand Rhapsodie für 6 Klaviere auf, wobei dann Chopin und Mendelssohn auf die Bühne sprangen und das mitspielten mit anderen Pianisten. Bei Pleyels gibt es ja Flügel, das war nicht das große Problem, die Flügel zu beschaffen. Aber die Ressourcen auszunutzen an Musikern, die da sind und an Material, das finde ich faszinierend. Und so läuft eigentlich auch das auf meinem Festival.
Die Salons, gerade die Pariser Salons, haben ja für Chopins Karriere eine ganz besondere Rolle gespielt, weil er anders als Liszt oder Kalkbrenner oder Henri Hertz eben nicht so einer war, der sich auf öffentlichen Konzerten mit eigenen Werken produzieren wollte. Die beiden Klavierkonzerte von Chopin waren ausdrücklich nicht für den Hausgebrauch gedacht, nicht für Liebhaber. Deswegen hat der Pariser Verleger auch gezögert, sie zu veröffentlichen, hat sich dann doch entschlossen, zumindest das E-Moll-Konzert herauszubringen. Mhm. Aber man kann diese Musik mit den richtigen Interpreten ja auch in kleiner Besetzung aufführen.
Genau, das war sowieso in dieser Zeit so üblich, dass man viele, viele Werke, also selbst von Beethoven gibt es die 3. Symphonie für Klaviertrio und es gibt kurioseste Kleinstbesetzungen für diese großen Werke. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Chopin die Orchestrierung für die beiden Konzerte, Klavierkonzerte selber gemacht hat. Ich bin mir nicht sicher. Er hat sie komponiert für Streichquintett. Das ist die Originalfassung, so habe ich es nachgelesen. Aber es ist sehr schwer, etwas zu finden. In diesem Pariser Salon ist es auf jeden Fall mit Streichquintett aufgeführt, also Quartett plus Kontrabass plus Solist. Ich habe tatsächlich keine Quelle gefunden und niemand, auch die Pianisten können es mir nicht sagen, ob das Chopin selber instrumentiert hat. Manche sagen, es war jemand anders, ein Schüler oder so etwas.
Thank you.
Ein Klavierkonzert im Wohnzimmerformat, zumindest für ein etwas größeres Wohnzimmer geeignet. Ulf Schneider hat Chopins erstes Klavierkonzert E-Moll für Soloinstrument und Streichquintett bearbeitet. Und wir haben gerade einen Ausschnitt gehört aus dem Larghetto mit Fumiko Shiraga Klavier, den Brüdern Pekka und Jaakko Kuusisto Violine, Tuula Flevik Viola, Joel Laakso Cello und Anna Rintaraku Kontrabass. Es gibt übrigens, aber das ist jetzt nur eine kleine Fußnote, auf YouTube ein Video, wo die Brüder Kuusisto als blutjunge, blonde Knirpse als Geigensolisten mit einer Swingband auftreten. Das ist ganz niedlich.
Ja, die sind beide absolut hochbegabte Brüder. Ich habe mit ihnen zusammen gespielt früher. Leider ist der Jaakko früh gestorben. Aber hochbegabt. Jaakko Kuusisto als Komponist. Der Pekka sowieso als Geiger sehr berühmt geworden. Jaakko sehr bescheiden, aber fantastischer Geiger. Großer Komponist, muss ich sagen. Ich habe beim Festival sein Cellokonzert aufführen lassen durch Arto Noras und ein fantastischer Dirigent. Aber dann wurde er leider sehr krank. Ja.
Und Sie haben sowieso eine besondere Verbindung zu Finnland.
Ja, meine Mutter war Finnin. Ja, deswegen. Ich liebe das Land und es gibt so viele tolle Musiker da und spiele da gerne.
Geraten Sie bei finnischem Tango ins Schwärmen?
Ja, das ist verrückt. Die Finnen spinnen. Der finnische Tango ist ja noch fast das Seriöseste, was sie machen. Aber sonst sind sie immer, sie kommen auf verrückte Ideen. Es ist ein Volk, was, wenn es nicht in der Stadt wohnt, in der Einsamkeit lebt, einen harten Winter hat, wo es 3 Monate die Sonne nicht scheint. Aber sie sind sehr glücklich dabei. Sie erfinden dann aber sehr merkwürdige Sachen. Sportlicher Art und musikalischer Art. Und sie machen das dann einfach.
Also ja. Die ganzen seltsamen Filme, die es hierzulande gibt, in denen Finnen ganze Farbpläne, Kursbücher auswendig können und so weiter, das stimmt alles.
Das stimmt alles, ja.
Im Programm des Hamburger Mendelssohn-Festivals schlägt sich Ihre finnische Seele aber jetzt nicht nieder?
Ganz versteckt vielleicht doch, weil mein ganz, ganz früherer Lehrer und Freund Arto Noras ist immer dabei. Und der war der Sibelius-Akademie lange, hat das große Naantali-Festival geleitet. Phänomenaler Cellist mit seinen 83 Jahren mittlerweile absolut fit und fantastisch. Dann eine Kollegin von mir, Anna-Greta Gribajcevic heißt sie jetzt, aber eigentlich heißt sie Turunen, eine finnische Viola, die seit 15 Jahren an der Musikhochschule auch unterrichtet. Mark Gotoni, der Sohn vom Ralf Gotoni, ist der Geiger aus Berlin. Und viele finnischen Studenten. Es gibt ja auch die Summer School unter dem Musikfestival, wo fast 300 Studierende sich angemeldet haben. Und da sind immer sehr viele Finnen dabei.
Die schauen wir uns gleich nochmal ein bisschen näher an, die Summer School. Mhm. Im Eröffnungskonzert am 10. September gibt es gleich mehrere Werke von Franz Liszt. Und damit haben wir einen weiteren gefeierten Virtuosen des 19. Jahrhunderts, der vor allem die Herzen der Damen höher schlagen ließ, glaube ich. Schon als sein Vater ihn mit 11 nach Paris brachte, dem Beispiel der Familie Mozart folgend, verliebten sich die Leute alle in den Le Petit Liszt, wie sie ihn nannten. Was hatte er an sich, dieser Liszt?
Er war einfach ein hochbegabter, unglaublicher Pianist und hübsch war er auch noch. Das kam auch noch dazu und hat die Herzen erobert. Dieses Phänomen wie Liszt und mit dem langen Leben gab es, glaube ich, nie wieder. Also die anderen hatten nicht das Glück, so lange zu leben. Ja. 75, 76, das ist schon ganz schön viel für diese Zeit. Ja.
Wüssten Sie heute einen Künstler, den Sie von der Ausstrahlung her mit dem, was Liszt mutmaßlich war, vergleichen könnten?
Ja. Teilt vielleicht nicht jeder mit mir die Meinung, aber ich finde, einen der unglaublichsten Pianisten ist Cyprian Katsaris. Der ist ist einfach ein anderer Liszt. Wenn man den Klavier spielen sieht, mittlerweile sieht er auch so aus. Und der war die letzten 2 Jahre auch bei mir, hat Klavierabende gegeben, aber es ist ein unglaublicher Pianist, der ganz verrückte Sachen macht und alles kann. Also eigentlich wie Liszt. Ich kenne niemand sonst, aber vielleicht gibt es viele Junge, die das auch können.
Ja, dieses Alles-Können bei Liszt, das ist ja wirklich legendär, was er in seinen Transkriptionen und Paraphrasen und Reminiscences und wie diese Sachen alle hießen.
Teilweise unspielbare Dinge.
Ja. Aber dann hatte er ja auch ganz ruhige, zarte, intime Sachen. Er liebte zum Beispiel Schubert sehr und hat diese Sammlung Soirée de Vienne herausgegeben.
Genau, ja, und er hatte alle Seiten auf jeden Fall gehabt. Ich meine, es gibt auch über die Forelle es ist eine Paraphrase auch dann. Und über viele berühmte Lieder, die er geliebt hat, hat er immer Stücke geschrieben. Das war auch die Zeit, ist auch ein bisschen salonmäßig das Ganze natürlich. Es gibt sogar, also viel Kammermusik hat er übrigens nicht geschrieben. Wir haben mal das Klaviertrio aufgeführt von ihm. Das ist nicht so ganz seine Welt, aber dieses Klaviersolo, was heute gibt es so viele Stücke, die teilweise auch wirklich unspielbar sind.
Aber im Mendelssohn-Festival können wir den eher intimen Liszt erleben.
Ganz genau, vor allen Dingen im Salonkonzert am Anfang. Romance Oubliée für Viola und Klavier oder aus den 5 kleinen Klavierstücken mit Diana Kettler gibt es schon einiges. Ungarische Melodie, also viele schöne Sachen.
Das war Diana Kettler mit dem 2. der 5 kleinen Klavierstücke von Franz Liszt. Die Pianistin gehört zu den Dozentinnen der International Summer School, der Mendelssohn Summer School. Sie findet in diesem Jahr zum 19. Mal in Hamburg statt, vom 8. bis 21. September. Und mit von der Partie sind auch zum Beispiel der Flötist Patrick Gallois, die Saxophonistin Asja Fatjejeva, die Cellistin Maria Kliegel, die Geigerin Sophia Jaffe und viele andere. Und natürlich auch das Fine Art Quartett wird den musikalischen Nachwuchs unterrichten. Der Cellist dieses Quartetts seit 6 Jahren ist mein heutiger Studiogast Niklas Schmidt. Für wen ist diese Summer School gedacht, Herr Schmidt? Was wird da geboten?
Die Summer School war das erste, was existierte. Die hieß nämlich auch Mendelssohn, International Mendelssohn Summer School hieß sie. Und die Idee war einfach, also es gab auch viele Konzerte, aber die Idee war, viele Studierende in den Sommerferien der Hochschule, in den Semesterferien der Hochschule, in die Hamburger Hochschule zu holen. Wir haben das ganze Gebäude sozusagen für uns mit allen Sälen und alle Räume und dann, und das vor allen Dingen zu einem Preis anzubieten, wo man wirklich bei diesen tollen Leuten Unterricht haben kann, ohne wie bei vielen anderen Meisterklassen dann so viele $1000 bezahlen muss, sondern günstig hier unterkommen kann und günstig hier Unterricht bekommen und dann sich 2 Wochen auch mit Kammermusik zu beschäftigen. Und das gibt es jetzt, die ist sehr berühmt geworden, die Summer School, die gibt es jetzt seit 19 Jahren. Und gibt immer alle Streicherkurse, viele Bläserkurse, manchmal auch Kontrabasskurse, Dirigierkurse haben wir gemacht, viele Kammermusikkurse. Also das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache.
In vielen Künstlerbiografien steht ja eine ganze Liste von berühmten Menschen, bei denen die Musiker dann studiert haben wollen. Oft stellt sich heraus, dass es 1 oder 2 Meisterkurse waren.
Stimmt.
Wie groß ist denn die Bedeutung eines solchen Meisterkurses? Wie groß kann sie sein für einen Musiker oder eine Musikerin?
Naja, also wenn das nur eine Sammlung von Lehrern sein soll nachher in der Biografie, dann hat das für mich gar keinen Sinn. Aber die suchen sich, also junge Leute, die kurz vor dem Wechsel des Studiums von Bachelor auf Master stehen zum Beispiel, möchten vielleicht wechseln und haben hier die Gelegenheit, Lehrer kennenzulernen, auszuloten, ob man vielleicht da mal studieren kann. Von daher ist es auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Dann ist es auch so angelegt, dass man bei mehreren Lehrern Unterricht haben kann. Auch dann ist es vielleicht nicht ganz uninteressant, mal überall reinzuhören. Man darf auch überall zuhören und überall rein, was man komischerweise heutzutage nicht mehr tut. Heute möchte man lieber so einen Stundenplan haben, wann ich zu welcher Stunde gehe.
Und seine Credits einsammeln, ne?
Ja, weiß ich. Gut, bei uns gibt es keine Credits. Aber so schön ist das zum Beispiel Pei Junshu, die wunderbare Bratschenspielerin, die in Detmold Professorin ist, war eine der ersten in der Summer School. Und es gibt so viele als Schülerin. Und es gibt so viele mittlerweile, wir haben schon fast 2000 Schüler dort gehabt, aus aller Welt, das muss man dazu sagen, das ist jetzt nicht hier Umgebung. Und da sind schon einige hervorgegangen, nicht unser Verdienst, aber trotzdem, die durch die Summer School gelaufen sind. Und das ist schön zu sehen.
Unterricht für Harfenisten bieten Sie ja nicht an in der Summer School. Lohnt wahrscheinlich auch nicht, weil es nicht so viele Interessenten dafür gibt, verglichen mit Klavier oder Geige, oder?
Das wäre egal, darum geht es gar nicht. Also ob da viele kommen oder nicht. Das ist sowieso ganz interessant, welcher Lehrer zieht Studenten an und welcher nicht. Manchmal gibt es sehr berühmte Leute, da kommt kein Student, weil er möchte da keinen Unterricht haben. Es gibt aber auch welche, die man als Musiker nicht so ganz kennt als Musiker, und da kommen ganz viele Studenten plötzlich, weil die haben eine tolle Klasse und da möchte man unbedingt studieren. Da gibt's keine Regel. Die Harfe, das habe ich tatsächlich mal probiert, aber es hat einfach zeitlich nicht geklappt.
Ah, denn mit Xavier de Maistre hätten Sie ja eigentlich einen Namen, der viele Studenten anziehen könnte.
Ganz genau. Und das hat einfach mal nicht geklappt mit ihm. Der ist ja auch mein Kollege in Hamburg. Ja. Das hat nicht funktioniert.
Wir haben aber trotzdem jetzt eine Verbindung auch da wieder zum Festival, weil Sie dort einen jungen Harfenisten eingeladen haben.
Ja, das ist Almos Talos, der ist aus Ungarn, ist sehr jung und kam zu mir, weil er musste eine Kammermusikprüfung machen. Und das hat er bei mir gemacht und dann fand ich diesen Jungen so hochinteressant. Der komponiert, hat eigene Lieder komponiert für Harfe und Gesang, so schön und spielt einfach wunderbar. Also für mich, Harfe ist ein Instrument, wenn man es schafft, dort trotz dem ganzen girlandenmäßigen Spiel so eine Klarheit zu bringen wie am Klavier, dass man jemand tatsächlich auch eine Schubert-Sonate begleiten könnte. Da gibt es nicht so viele, die das können. Und ich fand ihn unglaublich gut. Wir haben ein kleines Konzert gemacht mit ihm und das war ein ganz großer Erfolg. Und da habe ich gedacht, warum lade ich ihn nicht einfach jetzt zum Festival ein? Lass ihn mal mit Patrick Gallois zusammenspielen. Das Debussy-Trio, also mit so einem richtigen Meister. Ich glaube, das wird toll.
Wir hören jetzt aber den Lehrer von Almos Talos, Xavier de Maistre.
Thank you.
Sie hören NDR Kultur à la carte, heute mit dem Cellisten und Festivalleiter Niklas Schmidt. Er hat das internationale Mendelssohn-Festival kuratiert, das im September in Hamburg stattfindet. Und in einem der Konzerte wird auch das Impromptu von Gabriel Fauré zu hören sein, aus dem der Harfenist Xavier de Maistre gerade einen Ausschnitt gespielt hat. Herr Schmidt, in unserer Sendung gab es bisher Musik für Saiteninstrumente aller Art, aber keine Bläser. Gehören Sie grundsätzlich nicht in den Salon? Spielten Sie in den adeligen und bürgerlichen Salons keine so große Rolle?
Doch, auf jeden Fall auch. Also zum Beispiel wir haben verschiedene Musik für Bläser beim Festival, zum Beispiel ein Stück von Gaetano Donizetti, ein Trio für Flöte, Fagott und Klavier. Und so gibt es viele ausgefallene Stücke für Bläser, die wir haben. Zum Beispiel Donizettis Werke wurden in einem Salon in Bergamo aufgeführt, wo er ja herkommt. Und um die Brücke perfekt zu machen, wir haben gerade eine Harfe gehört. Donizetti ist berühmt für die Lucia dell'Amor und da gibt es ein ganz großes Harfensolo, ein berühmtes Harfensolo, was 4-5 Minuten lang dauert. Also die Harfe spielte schon eine große Rolle und die Bläser natürlich auch und auch in den Salons.
Und gerade auch in Lucia dell'Amor in der Wahnsinnsarie die Flöte.
Genau.
Thank you.
bisschen wie die Einleitung zu einer Bel Canto-Arie oder einem Duett klingt es schon, oder?
Ja, total opernhaft.
Das Larghetto aus dem Trio F-Dur für Flöte, Fagott und Klavier von Gaetano Donizetti, eine seiner wenigen Ausflüge in die Kammermusik. Mit Cello statt Fagott kann man das Stück auch spielen, Herr Schmidt. Haben Sie das mal versucht?
Nicht dieses Stück, aber ganz viel. Und umgekehrt, leider wird ja heute alles verändert. Also jedes Stück gibt es für jedes Instrument bis zur Blockflöte.
Aber, das finden Sie nicht so gut?
Aber naja, es muss schon passen. Aber Fagott und Cello auszutauschen, das geht wunderbar. Also ich kenne auch ganz viele Cellisten, deren Eltern Fagott spielen und umgekehrt. Also die Instrumente sind beide in der Klangfarbe doch sehr ähnlich menschlich, von der Tiefe, vom Bassbariton bis zum Sopran. Das macht es so schön und die kann man auch austauschen.
Haben Ihre Eltern auch Fagott gespielt?
Nein, mein Vater war Kinderarzt, aber der hat Geige gespielt.
Nun kann ich Sie nicht gehen lassen, ohne dass wir noch über ein Thema sprechen, nämlich die legendären Wiener Schubertiaden. Die sind ja ein Muss, wenn es um das Thema Salons geht. Und Sie leben ja bis heute in Konzertreihen und Festivals fort. Mögen Sie darüber ein bisschen erzählen?
Also vor allen Dingen kann ich darüber erzählen, dass bei der Schubertiade in früher Hohenems und Schwarzenberg ich sehr regelmäßig zu Gast war. Und das waren aber dann natürlich keine salonartigen Konzerte mehr, sondern große Konzertsäle, in denen man, ja, was haben wir gespielt? Schubert-Trios, Forellenquintett, solche Dinge. Und Schuberts Musik eignete sich vielleicht schon dazu. Er hat so viel, der hat immer in seinem kleinen Kreis Musik gemacht. Und das war ja schon im Grunde genommen der Salon, diese wenigen Freunde, die er hatte. Und dann hat man sich gegenseitig was vorgespielt. Genau die Vorstellung von Musikaustausch, die ich eigentlich habe.
Wir könnten natürlich jetzt auch Musik von Schubert spielen, zum Beispiel das Forellenquartett. Das können Sie sich aber auch beim Festival live in der kleinen Leishalle in Hamburg anhören, beim Internationalen Mendelssohn Festival. Außerdem ist es ja ziemlich bekannt. Deswegen schlage ich vor, wir haben noch etwas Neues für Sie. Damit schließen wir den Bogen zum Anfang. Ich hatte ja das gefühlvolle Ave Maria von Gounod erwähnt, als Inbegriff der Salonmusik und wahrscheinlich eines der bekanntesten Klassikwerke überhaupt. Ursprünglich hatte Gounod nur eine Meditation über das Bachsche Präludium aus dem wohltemperierten Klavier geschrieben und später wurde dann noch dieser lateinische Text, das Gegrüßet seist du Maria, hinzugefügt. Mhm. Aber Sie haben uns ja nun eine etwas weniger, sagen wir mal, süßliche Alternative mitgebracht.
Ja, das C-Dur-Präludium für Cello und Klavier, das sind quasi Studien, die Ignaz Moscheles gemacht hat. Ignaz Moscheles war sogar der Klavierlehrer von Mendelssohn. Er war ein Freund von Beethoven und später war er der Klavierlehrer am Leipziger Konservatorium. In der Zeit, damals hat man das oft gemacht, dass man einfach Stücke genommen hat, eine Stimme dazugefügt hat, so wie das ja Gounod gemacht hat, hat Moschel das mit sehr vielen Präludien gemacht. Und ich finde, er hat das in einer unheimlich kunstvollen Weise getan. Er hat auch ganz klar festgelegt, wie man dieses Präludium am Klavier spielt. Es ist eben, er gibt eine Tempoangabe vor. Also es ist ungewöhnlich schnell, dieses C-Dur-Präludium, aber das ist gewünscht von ihm, weil dann passt es zu der Melodie, die er dazu setzt. Und die sind nicht immer so wie bei Gounod, das ist relativ einfach. Diese Moschel des Präludien sind obendrein einfach sehr, sehr schwer.
Und am Anfang, wenn man das hört, könnte man fast meinen, es geht jetzt ein bisschen in eine jazzige Richtung.
Ja, weil das hat mit dem Tempo zu tun. Also so schnell sollte man das Präludium alleine nicht spielen. Aber mit der Melodie passt es dann ja wieder.
Thank you.
Niklas Schmidt und Stepan Simonian spielten das Präludium Nummer 1, C-Dur für Cello und Klavier von Ignaz Moscheles. Eine von 10 Bach-Bearbeitungen des Komponisten, die bei Fontenay Classics erschienen sind. Dieses Label hat Niklas Schmidt gegründet und er ist auch Gründer und künstlerischer Leiter des internationalen Mendelssohn-Festivals vom 10. bis 21. September in Hamburg. 10 Kammerkonzerte in den kleinen Sälen von Elbphilharmonie und Leishalle und in der Kirche St. Johannes in Harvestehude. Herr Schmidt, angenommen, Sie dürften jetzt Felix Mendelssohn zu einem dieser Konzerte einladen. Welches würden Sie auswählen?
Vielleicht zu dem, wo das zweite Klavierkonzert von Chopin gespielt wird, weil es gibt ein kleines Büchlein von Robert Schumann, wo er immer Zitate von Mendelssohn eingetragen hat, weil die haben sich gegenseitig sehr verehrt. Und da hat er reingeschrieben, dass Felix ihm gesagt hätte, dass er keine moderne Musik gerne spielt, aber dass er gerne mal das zweite Klavierkonzert von Chopin spielen würde. Und da könnte man ihm ja hier die Gelegenheit geben. Übrigens stehen in dem Büchlein wunderschöne Sachen und das eine würde ich vielleicht noch sagen, er wurde mal gefragt, warum er nichts anderes geworden ist in seinem Leben, warum er denn nur Musiker geworden ist und dann hat er geantwortet, ja, an einem trüben, regnerischen Abend habe ich einen Moment darüber nachgedacht, ob ich Jurist werden will.
Das war NDR Kultur à la carte, heute mit Niklas Schmidt und Christiane Irrgang und vielleicht gibt es ja demnächst ein Wiedersehen oder Wiederhören beim Mendelssohn-Festival.